ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Hier ist Miriam Meinhardt. Schön, dass Sie dabei sind. 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Dazu ist heute der israelische Präsident Herzog zu Gast. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern sei ein Geschenk, so formuliert es Bundespräsident Steinmeier. Wie viel Kritik zum Beispiel an der derzeitigen israelischen Regierung Netanyahu und ihrem Vorgehen im Gazastreifen ist da angebracht? RBB24-Inforadio-Reporterin Juliane Kollwig hat sich unter Israelis umgehört, die hier in Berlin leben.
Bis Oktober letzten Jahres hat die Gruppe Israelis for Peace wöchentlich vor dem Auswärtigen Amt in Mitte protestiert. Für einen sofortigen Waffenstillstand, für die Freilassung aller Geiseln und für eine diplomatische Lösung für Israel und die Palästinensergebiete. Alon Sahar ist Filmemacher und Mitgründer der Israelis for Peace. Er hält die Beziehungen zwischen beiden Ländern für absurd. Der Besuch des neuen deutschen Außenministers Wadephul gestern in Israel und das offizielle Zusammentreffen mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu hätte so seiner Meinung nach nicht stattfinden dürfen.
Die hätten sich nicht treffen sollen. Er ist ein angeklagter Kriegsverbrecher. Sonst gibt man Netanyahu Legitimität. Die Staatsräson ist absurd. Das gibt es weltweit nicht nochmal. Jetzt die israelische Regierung zu unterstützen, die eine Region besetzt und massenhaft unschuldige Zivilisten tötet, ist gegen jeden Grundsatz, den sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegt hat.
Anders sieht das Lior Steiner. Der gebürtige Berliner studiert Jura an der Freien Universität und hat unter anderem die Organisation Jewish Life Berlin gegründet. Für ihn steht die Staatsräson.
Ich sehe aktuell die deutsch-israelischen Beziehungen aus zwei Perspektiven. Zum einen aus der politischen Perspektive, wo ich die Bemühungen auch aus der Scholz-Regierung auf jeden Fall sehe. Wir haben ja auch Waffen geliefert, aktiv an Israel und Israel immer wieder unterstützt. So groß wie der Support ist, ist auch die Kritik an der Regierung Netanyahus. Wobei man auch sagen muss, wer den Krieg benennen muss, wer den Krieg angefangen hat. Und dass es durchaus auch von meiner persönlichen Meinung eine Berechtigung gibt, dort Krieg zu führen in Gaza.
Worauf sich viele Israelis in Berlin wohl einigen können, ist, dass Kritik an der Regierung Netanyahus möglich sein muss, ohne den Antisemitismusvorwurf befürchten zu müssen. Es dürfe keinen Blankoscheck für die israelische Regierung geben, sagt Sahar von Israelis for Peace. Danach zeichnet er ein eher ungewöhnliches Bild, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Die Beziehung zu Israel unter Netanyahu sei ein wenig wie die zu einem betrunkenen Freund.
If your friend is drunk, you don't give them the car keys.
Wenn dein Freund betrunken ist, dann gib ihm nicht die Autoschlüssel. Das macht Deutschland aber. Es gibt Israel die Autoschlüssel, damit es die Palästinenser überfahren kann. Was man aber tun sollte, den Freund in sein Zimmer schicken, bis er sich wieder im Griff hat.
Unterdessen feiern beide Staatspräsidenten das 60-jährige Bestehen der deutsch-israelischen Beziehungen. Bundespräsident Steinmeier würdigte vor dem Schloss Bellevue die Freundschaft beider Staaten. Die deutsch-israelische Versöhnungsgeschichte sei selbst ein Hoffnungsschimmer, sagte er. Gleichzeitig forderte er seinen Amtskollegen Herzog auf, Hilfslieferungen an die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen sofort zu ermöglichen.
Ein Bericht von Juliane Kowolik. Sind meine persönlichen Daten eigentlich sicher? Immer mehr Brandenburgerinnen und Brandenburger sind sich da offenbar nicht sicher und beschweren sich bei der Landesbehörde für Datenschutz. Die Beschwerdezahlen sind deutlich nach oben gegangen. Das zeigt der aktuelle Datenschutzbericht, der heute in Potsdam vorgestellt wurde. RBB24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst über die Ergebnisse.
Die Zahl der Datenschutzbeschwerden stieg von 1.336 auf 1.450. Das ist der höchste Wert seit Einführung der Datenschutzgrundverordnung vor 7 Jahren. Außerdem hat die Behörde im vergangenen Jahr 22 Verwarnungen und 5 Bußgeldanordnungen erteilt. Das höchste Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro musste ein Augenoptikunternehmen zahlen, weil es über mehrere Jahre unberechtigterweise Werbe-E-Mails an einen Kunden verschickt hatte, obwohl dieser der Zusendung bereits mehrfach widersprochen hatte.
Das Unternehmen ist in der Pflicht, die Datenverarbeitung ordnungsgemäß zu betreiben. Das heißt, wer einmal eine Einwilligung in den Newsletter-Versand zurückgezogen hat, der muss sich auch darauf verlassen können, dass es so bleibt.
Berichtet die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartke. Außerdem kritisiert die Datenschutzbehörde unter anderem den Einsatz eines Programms zur Gesichtserkennung bei der Brandenburger Polizei und den teils unverhältnismäßigen Einsatz von Videoüberwachung an öffentlichen Orten. Immer mehr Beratungsbedarf besteht beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in Behörden und bei Betrieben. Hier gehe es um die kontrollierte Nutzung und um größtmögliche Transparenz, so die Datenschützer.
Personen können unter Umständen gar nicht wissen, dass ihre Daten in KI-Systemen verarbeitet werden, zu welchen Zwecken sie verarbeitet werden, wo sie überall einfließen. Sie können es deshalb auch schwer haben, gegen unrichtige Schlussfolgerungen aus KI-Systemen bezogen auf ihre Person vorzugehen. Es ist schwierig, personenbezogene Daten aus KI-Systemen zu löschen, wenn sie erst mal drin sind.
So Thomas Reinke, der bei der Datenschutzbehörde für technische Fragen zuständig ist. Und neben den grundsätzlichen Themen wie der künstlichen Intelligenz ist die Datenschutzbehörde auch immer wieder in Einzelfällen gefragt, so wie bei dem Polizisten, der sich dienstliche Daten auf eine private Festplatte kopiert hatte.
Es handelte sich um Angaben zu Beschuldigten, Geschädigten, Zeuginnen und Zeugen, Gesundheitsdaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Beurteilungsdaten und als letzte Kategorie Schulungsunterlagen für Kinderpornografie, die er auch besessen hat.
Auch hier verhängte die Datenschutzbeauftragte ein Bußgeld. Ob Einzelfall, KI oder Videoüberwachung, Dagmar Hartke geht davon aus, dass ihre Behörde auch im kommenden Jahr gut beschäftigt sein wird.
Aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Pflegekräfte, die sind Mangelware. Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Und die Situation dürfte sich eher noch verschärfen. Eine Lösung? Fachkräfte auch aus dem Ausland anwerben. Der heutige Internationale Tag der Pflege ist Anlass für Brandenburgs Sozialministerin Britta Müller, sich über ein vielversprechendes Projekt in Treuenbrietzen in Potsdam-Mittelmark zu informieren. Hier werden Pflegeschüler aus dem Kosovo ausgebildet. Claudia Stern hat mehr.
Bleron ist noch ganz frisch in Treuenbrietzen. Im April hat er hier am Johanniter-Krankenhaus seine Pflegeausbildung begonnen. An seinem Deutsch muss er noch arbeiten, aber die Motivation ist groß.
Ich habe hier eine Möglichkeit gefunden und ich habe begonnen mit einer Ausbildung. Es läuft sehr gut bis jetzt. Als Kind habe ich geträumt, ein Arzt zu sein. So, Schritt für Schritt.
Der junge Mann ist einer von aktuell 14 Pflegeschülern aus dem Kosovo in Treuenbrietzen. Es läuft gut, sagt die Leiterin der Pflegeschule Gabriele Unger.
Nach unserer Auswahl besuchen sie ein Jahr die Deutschschule, zum Teil im Berufsbegleiten. Die müssen ja nebenher auch arbeiten, um Geld zu verdienen für ihre Familien. Sind dann sehr gut vorbereitet, sind sehr leistungsorientiert und nach anfänglichen Anpassungen, auch sprachlich, sind die auch leistungsmäßig überdurchschnittlich gut.
Ins Land geholt werden die jungen Frauen und Männer über ein Programm, das auch vom Land Brandenburg gefördert wird. Sozialministerin Britta Müller nennt es ein Erfolgsprojekt und hat Hoffnungen, dass die Pflegeschüler auch langfristig bleiben.
Man kann heute in der Pflege nicht nur gut, sondern sehr gut verdienen. Man hat Karrierechancen von der Pflegedienstleitung bis natürlich weiter im System auch noch mal eine akademische Pflegeausbildung zu machen. Und hier bieten sich einfach Berufschancen und Einkommensmöglichkeiten, die die Menschen im Kosovo nicht haben. Das alles macht mich natürlich auch hoffnungsvoll.
Die 21-jährige Fiture ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Sie kann sich gut vorstellen, nach ihrem Abschluss in Treuenbrietzen zu bleiben. Zumindest erst einmal.
Das ist auch noch zu früh zu sagen, weil ich habe jetzt hier auch mein Leben. Und ich kann nicht einfach so jetzt zurückgehen. Und vielleicht irgendwann habe ich auch Familie. Aber mein Herz bleibt immer in meinem Heimat.
Sagt diese junge Frau aus dem Kosovo im Bericht von Claudia Stern. Spargel, der dürfte nicht nur zum Muttertag gestern auf vielen Tellern gelegen haben. Bevor er aber dahin kommt, muss er erstmal geerntet werden und das möglichst zu fairen Bedingungen. Seit 2021 setzt sich dafür der runde Tisch faire Saisonarbeit ein. Mit wie viel Erfolg? Landespolitikreporter Nico Hecht hat sich bei Gewerkschaft und Spargelbauern in Beelitz umgehört.
In der Sortierhalle von Jakobs Spargelhof in Schäpe läuft rumänisches Radio. Unterhaltung und Musik in Muttersprache im Beelitzer Ortsteil. Hofbesitzer Jürgen Jakob nennt das einen weichen Faktor. Auf die komme es auch an. Seine Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen.
Pro Maschine 700 Kilo, drei Maschinen laufen, 2000 Kilo in der Stunde. Nachmittags kommen nochmal 4 Stunden, Und es ist doch eine ganz intensive Tätigkeit.
Die Spargelbauerfamilie beschäftigt in Schäpe und Belitz rund 300 Saisonkräfte, vor allem aus Rumänien und Polen. Die meisten auf den Feldern. Etwa von April bis Juni wohnen die Arbeiter auch mit auf dem Hof. Ende der 1990er Jahre noch in Containern. Einfache Mehrbettzimmer, Gruppentoiletten, Duschen, aber nur Kaltwasser, sagt Jürgen Jakobs.
Wir haben dann zusammen mit dem Solardach, was jetzt hier auf dem Dach ist, eine gute, kostengünstige Lösung gefunden. Eine zeitgemäße Unterkunft, sogar mit Fußbodenheizung, mit Sanitärräumen in der Wohnung.
Plus kleiner Küchenzeile und Terrassensitzplätze vor der Tür. Ein guter Standard, bestätigt auch Nikolaus Landgraf. Der Regionalleiter der Gewerkschaft IG Bau nennt das auch ein Ergebnis einer Verabredung mit dem Brandenburger Gartenbauverband für gute Bedingungen. In Brandenburg würden sich die meisten der gut 30 Spargelbetriebe daran halten. Und die regelmäßigen Kontrollen erkennen die schwarzen Schafe.
Ja, negativ habe ich auch schon Betriebe gesehen, wo wir eben Unterkünfte gesehen haben, wo 6, 7, 8 Leute in einem Raum untergebracht waren, wo die hygienischen Standards nicht gegeben waren, dass Schimmel im Raum war.
Seit diesem Jahr schreibt zudem die EU-Regeln für Saisonarbeit vor, die von Prüfern der Gewerkschaft überwacht werden, erklärt Irene Kirchner, Abteilungsleiterin im Landwirtschaftsministerium.
Der Mindeststandard ist tatsächlich, dass Arbeitsverträge da sind, dass entsprechende Bezahlung da ist nach den jeweiligen Mindestlohnrichtlinien, dass die Unterbringung in Ordnung ist.
Bei Verstößen könnten EU-Subventionsgelder gestrichen werden. Der Belitzer Hof sei ein Vorzeigebetrieb. Ein Hof, so Gewerkschafter Landgraf, der Standards aufzeige, wohin es gehen soll mit den Arbeits- und Wohnbedingungen für eine gute Saisonarbeit. Geschafft habe man in Brandenburg auf diesem Weg, so Landgraf, in etwa die Hälfte.
Berichtet Nico Hecht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Heute ist der offizielle Tag der Kinderbetreuung, ein Tag für die Erzieherinnen und Erzieher des Landes. Die des Fröbel-Kindergartens am Volkspark Potsdam arbeiten mit einem besonderen Konzept. Der Kindergarten hat das Zertifikat der Stiftung Kinder forschen.
Wir haben heute etwas vor. Die Andrea und ich möchten draußen ein Weidenzelt mit euch bauen.
Die Welt erkunden und dabei mathematisches und naturwissenschaftliches Denken lernen, das ist die Idee von Kinderforschen. Aber wie geht das? Die Fünfjährigen wollen toben und spielen. Kita-Leiterin Katrin Hoffmann und ihre Kolleginnen müssen sich was einfallen lassen, um die Kleinen fürs Lernen zu interessieren.
Was könnte das sein? Bäume? Ja.
Ein Baum?
Ein Baum, ja. Wollt ihr mal davon riechen? Vielleicht kann man es daran erraten. Kinder begreifen die Welt mit allen Sinnen. Und da gehört Anfassen, Riechen, Erfahren, Sehen, Schmecken. Das gehört alles zur kindlichen Bildung mit dazu.
Eine Korkenzieherweide ist es, um die es hier heute geht. Jedes Kind bekommt einen Zweig zum Befühlen. Das Verständnis für Biologie, fürs Zählen, Physik und Chemie wird schon ganz früh angelegt im Kindesalter. Im gesamten Bundesgebiet gibt es 6.000 zertifizierte Kitas für die sogenannte frühe MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. So eine ist der Fröbel-Kindergarten in Potsdam.
Wie kriegen wir denn raus, wie viele das sind?
Wenn wir es zählen!
Wenn wir es zählen, eine sehr gute Idee.
Jetzt also spielerisch Mathematik lernen. Einige Kinder finden das gut und machen mit. Andere weniger.
Kinder, kommt mal noch mal zu mir. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Wir haben ja gerade versucht, die hier zu zählen. Klappt das gerade gut?
Nein.
Nee, oder? Was könnten wir machen?
Dass jeder sich hinstellt und einen nehmen.
Ah, dass jeder sich hinstellt? Was, wir eine lange Reihe machen?
Flexibel sein, auf die Kinder eingehen, das will gelernt sein. Ute Krümmel von der Stiftung Kinder forschen ist heute hier in Potsdam mit dabei. Die Stiftung bietet Fortbildungen an, aber nicht alle Kitas nehmen sie wahr.
60, 70, 80, 90.
Auch in der Politik ist es noch nicht voll angekommen, wie zentral schon die Kita als erster Bildungsort ist. Man denkt, es ist immer noch aus der Sicht der Familien, der Eltern wichtig, dass die Kinder gut betreut sind. Aber dass es einen originären Bildungsauftrag gibt, das ist noch nicht angekommen. Das spielt sich in der Finanzierung wieder, das spielt sich in Verabredungen, Verträgen wieder.
Jetzt wird ein Graben fürs Weidenzelt ausgebuddelt und plötzlich eine Made.
Ey, die Frostkrabbe. Was ist eine Made?
Zwei Maden, Regenwürmer und Rennkäfer.
Und mir gefällt, dass wir sowas cool spielen und dass wir so viel forschen.
Solche Projekte würden die Erzieherinnen gern öfter machen. Doch sobald Kolleginnen und Kollegen Urlaub haben oder erkranken, können sie nicht stattfinden, erklärt Kindergartenleiterin Katrin Hoffmann.
Die Personalbemessungsgrenze, also der Fachkraft-Kind-Schlüssel, das alles ist tatsächlich auf dem Papier da, aber die Realität sieht halt anders aus. Wir bräuchten eigentlich mehr, um wirklich gute Bildungsarbeit zu machen. Und das ist das, was uns fehlt.
Das habt ihr toll gemacht. Ich bin stolz auf euch. Dann High Five.
Heute hat's geklappt. Die Weiden sind eingepflanzt. Bis zum Sommer sollen sie hochgewachsen sein. Dann werden sie zu einem Dach verflochten und ein Zelt für die Kinder ist entstanden.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.